Ich habe ein Wort für euch. Ich hoffe, man versteht mich gut. Sehr gut. Ich habe ein Wort für euch. Und zwar ist es ganz interessant, was gerade für einen Eindruck kam, für einen prophetischen Eindruck. Manchmal ist es ja so, man sitzt im Gottesdienst. Und ich glaube, gerade wenn man dann eine Predigt vorbereitet hat, ist man ganz gespannt, wie Gott, wie der Heilige Geist das dann alles zusammenführt im Gottesdienst. Und das hat mich gerade fast umgehauen, weil es ging um Schuld. Es ging darum, dass Gott jemandem hier in diesem Raum wissen lassen wollte, dass seine Schuld vergeben ist. Und dass Gott ihn empfängt. Und dass Frieden zwischen Gott und ihm sein kann. Und das ist unglaublich, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn sich einem die Kehle zuschnürt, weil man weiß, man ist schuldig. Ob ihr schon mal etwas getan habt oder gesagt habt, jemanden verletzt habt oder etwas, eine Periode, eine Phase in eurer Vergangenheit hattet, wo ihr wirklich wusstet, wie ihr lebt. Das verletzt Menschen, das erzeugt Unrecht und das ist vielleicht auch vor Gott nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Wir hatten jetzt im letzten Jahr, 2017, 500 Jahre Reformation. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommen habt. Es gibt ja die einen vielleicht, ich weiß nicht, ob jemand von euch im Seminar ist oder so, die vielleicht sehr viel davon mitgekriegt haben und sich gar nicht zu retten wussten zwischen Wartburgfest und Lutherkeksen und was es nicht alles gab. Und vielleicht andere von euch, die es nur am Rande mitgekriegt haben, wenn überhaupt, und wahrscheinlich alles dazwischen. Dieser Luther, dieser Martin Luther war einer dieser Menschen, der dieses Gefühl sehr gut kannte. Er war jemand, der die meiste Zeit seines Lebens fromm lebte als Mönch in einem Kloster, der aber trotzdem zutiefst traurig war und der zutiefst wusste und das Gefühl hatte, egal was ich tue, egal wie viel gute Werke ich tue in meinem Mönchsdasein, im Endeffekt bin ich nicht gut genug für Gott. Im Endeffekt bin ich schuldig, weil ich etwas Schlechtes denke, weil Gott sieht doch alles. Und ihm hat das oft die Kehle zugeschnürt. Und er hat geschrien und er hat geschrien und das war ein Schrei, der stellvertretend war eigentlich für die ganze Menschheit in der Umgebung in Mitteleuropa zu der Zeit, die christlich geprägt war und die irgendwie das Gefühl hatte, wir müssen etwas tun, damit Gott uns irgendwie annimmt und die am Verzweifeln waren und geschrien haben, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Ich weiß nicht, ob das noch der Schrei unserer Zeit ist. Ich weiß nicht, ob das ist, was ihr mitkriegt, wenn ihr mit euren Nachbarn redet oder ob das etwas ist, was wirklich euer Herz umtreibt, wenn ihr morgens aufsteht. Vielleicht habt ihr auch schon eine Antwort auf diese Frage. Aber ich möchte heute genau diese Frage beantworten, weil ich habe eine gute Nachricht mitgebracht. Und Luther ist irgendwann auf diese gute Nachricht gestoßen. Irgendwann hat er das auch erfahren, dass es eine Antwort auf diese Frage gibt, auf den gnädigen Gott. Eine Antwort auf diese Schuld, die ihn umtreibt. Er war ja Professor der Theologie, also hat anhand der Bibel gelernt und gelehrt. Er war Professor, aber hatte trotzdem dieses Brennen in seinem Herzen. Und er ist irgendwann, als er eine Vorlesung über den Römerbrief gehalten hat, also das ist in der Bibel im Neuen Testament für diejenigen von euch, die vielleicht nicht so häufig in die Bibel gucken, im Römerbrief Kapitel 1, Vers 8, da hat Paulus, also jemand, der von Jesus selbst berufen war, hat dort geschrieben, zu einer Gemeinde in Rom, ich will so gerne zu euch kommen, weil ich so dankbar für euch bin, denn in der ganzen Welt spricht man über euren großen Glauben. Und dann sagt er weiter, und das könnt ihr mit mir nachlesen in Römer 1, Kapitel 1, die Verse 15 bis 17, falls ihr eine Bibel dabei habt. Da sagt Paulus, so liegt mir alles daran, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Gotteskraft, die jeden rettet, der glaubt. Zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Denn im Evangelium wird die Gottesgerechtigkeit offenbart. aus Glauben zum Glauben. Wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war der Vers, den Luther las. Das war der Vers, den Luther von der Kanzel verkündet hat und wo es ihm durchs Herz fuhr. Und er dachte, was soll das heißen, durch Glauben leben? Was soll das heißen? Was hat das zu tun mit meiner Frage, wie ich einen gnädigen Gott bekomme? Und vielleicht jetzt manche von euch, die diese Frage vielleicht noch nie beantwortet bekommen haben, für die ist das vielleicht heute der Glückstag. Vielleicht, falls dieses prophetische Wort von vorhin dir galt oder du das Gefühl hattest, vielleicht hat das mit mir zu tun, da ist Schuld, dann ist vielleicht diese Predigt für dich die Chance auf einen echten Neubeginn, den Gott dir anbietet. Und wenn du das schon kennst, wenn du die Antwort irgendwie denkst, ja, ich habe die schon begriffen oder ich lebe damit schon lange, mit dieser guten Nachricht, wie auch immer die aussehen mag, dann möchte ich dich heute herausfordern. Vielleicht dachtest du auch gerade, schade, die Antwort kenne ich schon. Schade, es geht nur um das ABC des Glaubens. Ich dachte, heute kommt mal eine Vertiefung, heute kommt Schwarzbrot. Ich habe den Gedanken manchmal, wenn ich eine Predigt höre und am Anfang wird das dann so aufgerissen und ich denke, ach so, das ist für Leute, die die Antwort noch nicht kennen. Dann möchte ich dich heute herausfordern. Weil ich habe gerade gesagt, dass Paulus diesen Satz, wo sich heute meine ganze Predigt drehen soll, diesen Satz hat er an eine Gemeinde geschrieben, zu der er sagt, die ganze Welt redet über euren großen Glauben. Und dann könnte man denken, ja gut, Paulus, das ABC musst du ihnen dann nicht mehr erklären. Und dann sagt er, und deshalb komme ich jetzt zurück zu der guten Nachricht, zu dem Kern, zum Zentrum des Glaubens. Zu dem, was evangelischen Glauben ausmacht, christlichen Glauben ausmacht. Zu dem, was das Leben eines Christens ausmachen kann. Das Evangelium ist nicht das ABC des Glaubens. Es ist das A bis Z. Und vielleicht kannst du mit dem Begriff Evangelium auch noch gar nichts anfangen oder vielleicht ist das schon wieder in den Hintergrund gerückt. Dieses Wort, das bedeutet eigentlich eine gute Nachricht. Und wir haben ja viele gute Nachrichten, die wir immer wieder in unserem Leben so hören. Und das reicht von, das Taschengeld wurde mir erhöht. Wenn man jünger war, dann war das schon mal eine gute Nachricht. Oder im Arbeitsleben ist es vielleicht tatsächlich eine Gehaltserhöhung, ich weiß nicht, 3, 4, 5, 10%. Das wäre schon unglaublich, das wäre doch schon eine gute Nachricht, oder? Oder für mich als Studenten war es eine gute Nachricht, als ich gesehen habe, der Lidl hat jetzt bis 10 Uhr geöffnet. Prima, manchmal vergisst man rechtzeitig einzukaufen, ist eine gute Nachricht. Aber wenn hier das Wort Evangelium, Euangelion im Griechischen benutzt wird, dann ist das eine Nachricht, die beim Hörer, bei den Römern, die dieses Wort gehört hatten, sofort etwas ganz Bestimmtes ausgelöst hat. Und zwar ist es im Endeffekt die gute Nachricht des Sieges gewesen. Also wenn man sich vorstellt, dass in der griechischen Zeit, wo die Städte sich bekämpft hatten und wo Nationen sich bekämpft hatten und es tatsächlich Leute vom Leben bedroht waren und in einer Stadt saßen und die wehrfähigen Männer waren ausgezogen in die Schlacht und das Schlachtfeld war vielleicht Kilometer, Dutzende Kilometer weit entfernt. Und da saßen die Menschen in der Stadt gekauert und haben sich gefragt, was wird aus uns? Leben wir morgen noch oder sind wir morgen tot? Haben wir morgen einen anderen Herrscher, der uns versklaven will? Haben wir jemanden, der uns das Leben schwer machen will oder wird er uns umbringen? Was passiert jetzt? Was ist in der Schlacht los? Und dann gab es eine Person, die vom Schlachtfeld kam, manchmal beritten, oft aber auch zu Fuß, und auf die Stadt zulief. Und dann war in der Stadt schon jemand auf dem Ausguck, war auf der Stadtmauer vielleicht vor dem Tor und hat die ganze Zeit Ausschau gehalten, dass der Schlachtenläufer kommt, dass derjenige kommt, der sagen kann, wie die Schlacht verlaufen ist. Haben wir gesiegt oder ist das das Ende? Und dann kommt der zu der Stadt und der rennt durch das Tor und der schreit vielleicht schon von Weitem, Sieg, und die Leute haben gesagt, er hat ein Euangelion, eine gute Nachricht gebracht. Eine Nachricht des Sieges. Wir dürfen leben. Also diese gute Nachricht, das A bis Z des Glaubens, diese Antwort auf diese Frage, diese Antwort auf alle Schuld, die ist hier in diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe. Ich lese es nochmal vor. Römer 1, Verse 15 bis 17. So liegt mir alles daran, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Gotteskraft, die jeden rettet, der glaubt. Zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Denn im Evangelium, in dieser guten Nachricht, in der Nachricht des Sieges, wird die Gottesgerechtigkeit offenbart. Aus Glauben zum Glauben. Wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird durch Glauben leben. Ich möchte jetzt innerhalb dieses Textes drei Punkte rausnehmen. Drei Gs sozusagen. Das sind drei Begriffe in meiner Übersetzung, die mit G beginnen. Und im Prinzip kann das Ganze, diese ganze gute Nachricht, diese Antwort auf die Schuld und auch die Antwort auf so viele Bedürfnisse und so viel, was uns fehlt als Menschen so oft, die Antwort darauf steckt eigentlich in diesen drei Gs zusammengefasst, die ich hier in dem Text sehen kann. Das erste G, das hatte ich eben vorgelesen, ist Gottesgerechtigkeit. Vielleicht steht bei euch jetzt, falls ihr eine Bibel dabei habt, vielleicht steht da auch Gerechtigkeit Gottes oder die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Ich habe bewusst eine Übersetzung gewählt von einem Mann, der heißt Hermann Menge, und der hat gesagt, wenn man sich dieses Wort anschaut und wie das hier verwendet wird, dann ist das eigentlich eine Gerechtigkeit, wo es nicht vorstellbar ist, dass man sie einem Menschen zuschreibt. Es ist eine Gerechtigkeit, die wirklich nur von Gott kommen kann. Eine Gottesgerechtigkeit. Es ist nichts, was ich haben kann, nichts, was du haben kannst, sondern etwas, was nur Gott haben kann. Und wenn es dann heißt, der Gerechte wird durch Glauben leben, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dabei geht es nicht darum, dass irgendwie gemeint ist, es gibt Menschen, die gehen so umher und die sind einfach perfekt. Und die sind einfach gerecht, so wie Gott. Sondern wenn hier das Wort gerecht benutzt wird, dann heißt es erstmal, es ist jemand, der nicht wie im Alten Testament so lebt, als würde es Gott nicht geben, sondern der zumindest erkannt hat, es gibt einen Gott. Und der irgendwie schaut, vielleicht erkennt, dass Gott der Herr ist. Und das, wo das Alte Testament sagt, das ist nicht der Gottlose, sondern das ist der Gerechte. Und im Neuen Testament ist der Gerechte aber was anderes. Im Neuen Testament ist, wenn vom Gerechten gesprochen wird, ist damit jemand gemeint, der im Prinzip Gott widerspiegelt. Es geht um jemanden, der nichts aus sich selbst hat, sondern um jemanden, der Gott widerspiegelt. Und wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir ernst nehmen, dass Gott irgendwie da etwas von sich gezeigt hat und erklärt hat, was auch mit dieser Welt vor sich geht, dann beginnt das mit Adam. Und da wird diese Geschichte von diesem Mann erzählt, der geschaffen wird und wo Gott sagt, ich schaffe dich als mein Ebenbild, als mein Spiegelbild. Also all das, was Gott verkörpert, das sollte auch der Mensch verkörpern. Also wenn wir von diesem Gott reden und davon, was der Mensch verkörpern soll, wovon reden wir da? Lass uns das mal mit Inhalt füllen, weil manchmal denken wir an Gott und haben da so ein ganz bestimmtes Bild, aber ich möchte mal ein paar Fässer aufmachen hier. Gott ist, ist vorhin auch schon mal angesprungen, Gott ist der Schöpfer des Lebens, der Urheber des Lebens. Also wenn ihr jetzt heute oder gestern im Park unterwegs wart oder hier an der Lahn entlang spaziert seid und ihr habt so eine schöne Stadt, ich komme aus Gießen, das muss ich kurz erwähnen, ihr habt wirklich eine wunderschöne Stadt und ihr habt so viel Natur und so viel Grün, und wenn ihr jetzt die Tage lang gegangen seid und ihr habt vielleicht gerochen, wie die Blumen anfangen zu blühen, das Wasser plätschern hören, und auf einmal war es so, als wäre der Winter nie da gewesen. Und ihr denkt euch, da kommt Leben auf. Die Vögel werden aktiver, die Menschen werden aktiver, wir werden aktiver. Wir merken, wir wollen raus, wir wollen uns mehr bewegen. Wir merken, da kommt wirklich Leben hervor. Und das kommt von Gott. Er ist der Erfinder dessen, er ist der Inbegriff dessen, was Leben ist. Er hat sich das nicht nur erdacht, sondern ohne ihn gäbe es das alles nicht. Und er ist Leben par excellence. Und genauso Liebe. Ich war jetzt die letzten Tage bei meinem Bruder zu Hause und meine Nichte ist gerade fast 2 Jahre alt. Und wenn er sie auf den Arm nimmt und sie im Arm hält und ich seinen Blick sehe, dann weiß mein Herz, was Liebe ist. Ich sehe, wie er sie anschaut und ich sehe, das ist Liebe. Und dieses Gefühl, so ein Kind im Arm zu halten und zu sagen, ja, ich liebe es. Gott ist der Autor davon. Gott ist derjenige, von dem das kommt. Gott verkörpert das. Und ich könnte jetzt weitermachen. Ich könnte eigentlich alles, was gut oder vollkommen ist, aufzählen. Und so auch, das mache ich nicht, aber so auch Gerechtigkeit. Ja, also wir sehen das schon in Kindern. Ich arbeite auch bei den Rangers bei uns in der Gemeinde. Ich bin Wetzlar in der Ansgar Kirche. Und eines der Kinder, es ist unglaublich. Wir haben immer wieder Süßigkeiten, ist auch eine gute Sache. Soll ja auch Spaß machen, das Leben, und Ranger auch. Und manchmal, also ich hol dann die Packung raus und dann werden die Gummibärchen verteilt. Und wenn man mal nicht diese kleinen Tütchen hat, die sind ja auch nicht sehr, sehr umweltschonend, sondern wirklich aus der Packung etwas rumgibt, dann muss man ganz vorsichtig mit sein. Ich hatte ein Kind bei mir in der Gruppe, der hat einen unglaublich ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und er stand dann da tatsächlich und sagte, oh, jetzt müssen wir aber nochmal nachzählen. Und dann hat er tatsächlich die Gummibärchen von jedem nochmal nachgezählt, um zu sehen, ist das wirklich gleich viel. Und da siehst du, ja, irgendwie haben Menschen doch diesen Sinn für Gerechtigkeit. Irgendwie wurde der Mensch doch dafür geschaffen, zu wissen, was Gerechtigkeit ist. Und gleichzeitig sehen wir, dass diese Welt allerdings auch anderes zeigt. Wir sehen, dass Ungerechtigkeit herrscht. Wir sehen, wie Menschen in vielen Ländern am Hungern sind, während es uns hier so gut geht. Wir sehen, dass Kriege entstehen über Gründe, die uns manchmal wirklich nicht in den Kopf wollen. Und wir sehen, dass etwas falsch ist mit dieser Welt. Und wir sehen, dass das auch mit der Gerechtigkeit, dass ich dir nichts wegnehmen will und dass jeder ein Leben leben kann, wo irgendwie dieses Prinzip der Gerechtigkeit irgendwie durchscheint, dass das nicht gegeben ist. Wir sehen, dass diese Welt gefallen ist. Und wir sehen, dass das den Menschen irgendwie beeinträchtigt. Also wenn wir Spiegelbilder Gottes sein sollen, dann ist es doch eindeutig, dass wir keine guten Spiegel sind, oder? Wenn ein Spiegel abgewandt wird von dem, der es betrachtet, dann ist er kein guter Spiegel mehr. Ein Spiegel nützt nur, wenn er ausgerichtet ist. Und wenn wir Spiegel sind, dann haben wir uns offensichtlich abgewandt und haben demnach unseren, ja eigentlich den Sinn des Lebens verfehlt. So ernst ist das. Und die Bibel kennt das. Und Paulus in diesem Brief sagt, es gibt keinen Gerechten, nicht einen. Und später, alle haben gesündigt, die Herrlichkeit Gottes verloren. Gott sehen zu wollen, all das, was gut ist, sehen zu wollen und widerspiegeln zu wollen, das scheinen wir nicht mehr zu wollen. Und das sieht man eigentlich durch das ganze Wort Gottes, auch wenn man ins Alte Testament geht. Gott hat sich da ein Volk erwählt und er will, dass sie es in besonderer Weise widerspiegeln, wie er ist. Und das ist wie unsere Lebensgeschichte. Ich meine, ich kenne euer Leben nicht, ich kenne mein Leben. Aber ich weiß, dass wenn ich zurückgehe in der Zeit, dass ich irgendeinen Punkt habe, wo ich sagen kann, da war ich nicht rein gewissens vor Gott. Und einen Punkt, wo ich sagen konnte, ich war eigentlich genau wie Israel, dass ich immer, immer, immer wieder von Gott abwand. Und da war keine Gerechtigkeit in mir. Diese Gottesgerechtigkeit, die scheint nicht in uns zu sein. Und bei mir war das so eine Phase in meinem Leben, das war gerade, wo ich so 17, 18 war, da habe ich gedacht, ich will das Leben wirklich in vollen Zügen ausschöpfen und ich will mitnehmen, was geht. Und das mag sein, dass es häufiger so ist, wenn man jung ist, dass man sich denkt, okay, I want it all, I want it now, und ich will alles und zwar jetzt. Und bei mir war das so, dass es dann auch so weit ging, dass ich wegen Diebstahlsdelikten vor dem Gericht stand, weil ich wirklich alles jetzt wollte. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Situation wart, ob ihr schon mal in einem Gerichtssaal saßt. Vielleicht als Zeugen, das ist noch der angenehmere Part vielleicht. Ich saß da als Angeklagter. Das war eine Richterin in dem Fall. Und ich wusste, ich bin schuldig. Ich wusste, wenn sie irgendwas aus einem Gesetz zitieren würde, in dem Moment, ich habe gestohlen. Und das ist kein gutes Gefühl. Du hast einen gerechten Richter, ein klares Gesetz und du hast deine Schuld, die im Raum ist. Gottes Gerechtigkeit. Also bei mir ist da Fehlanzeige. Ich bin überzeugt, das Wort Gottes sagt, dass das tatsächlich der Zustand dieser Welt und der Zustand von uns ist. Und dann gibt es den Twist. Ich habe ja von der guten Nachricht geredet. Das ist jetzt vielleicht nehmt euch das mit oder vielleicht habt ihr schon so viel drüber nachgedacht, dass es das nicht tut. Ich hoffe, dass es euch mitnimmt, weil das ist keine gute Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, in dem Moment, wo du in diesem Gerichtssaal stehst, wenn das dein Leben verkörpert, dass du aus dem Augenwinkel da jemanden sehen kannst. Und er sitzt nicht gebeugt vor Schuld. Und er ist nicht der Richter. Aber er steht vor dem Richter, als würde er wissen, ich bin gerecht. Mit einem Selbstbewusstsein, was für einen Menschen außergewöhnlich ist. Stellt euch das vor. Vielleicht wisst ihr schon, von wem ich rede. Es geht um Jesus. Dieser Mann, der dort aufrecht stehen kann. Jesus war Mensch. Das heißt, dieses Gesetz, das galt für ihn. Er war nicht irgendwie dem Gesetz enthoben in dem Sinne, sondern das Gesetz galt für ihn. Und gleichzeitig war er aber, und das glauben wir als Christen, Gott. Und das bedeutet, wenn jemand in diesem Raum Gottes Gerechtigkeit bringen kann, Gerechtigkeit, die ein Mensch nicht hat, dann muss es doch Gott sein, oder? Das heißt, da steht jemand im Raum, der diese Gottesgerechtigkeit hat, der dem Richter in die Augen schaut und sagt, ich stehe hier und ich bin gerecht. Aber jetzt bleibt noch die Frage, was hat das da mit mir zu tun? Also, ist ja er, nicht ich. Gut, jetzt könnte man sagen, naja, der hat ja auch gelebt und er hat sein Leben so und so und so gelebt, der hat die und die Sachen gemacht und das hat er gelassen, er war gerecht. Dann schaue ich doch da drauf. Gerade wenn er sagt, er wäre der Sohn Gottes, dann schaue ich da drauf und versuche ihm das nachzuahmen. Und dann gehe ich durch mein Leben und versuche das zu machen, was er macht. So viele Christen leben so ihr Christsein. Es ist nicht falsch, aber es macht nichts mit dir. Es ändert nichts daran, dass diese Gerechtigkeit eine Gottesgerechtigkeit ist und keine Menschengerechtigkeit. Was ist die gute Nachricht hier? Und da antwortet uns der Römerbrief wieder. Paulus schreibt, Jesus ist, als wir nach Lage der Dinge noch schwach in unseren Sünden waren, für Gottlose gestorben. Und eigentlich muss man hier sagen, Paulus, du sagst, wir waren schwach und er ist für uns gestorben. Hörst du dir selbst nicht zu? Weil wenn man weiterschaut im Römerbrief, dann sieht man, dass er eine ganz andere Sprache benutzt. Schwach ist eine absolute Untertreibung. Im Prinzip ist unser Leben ein Totalausfall. Er schreibt im Kolosserbrief, dass wir tot sind in unserer Schuld. Das ist das krasseste Bild, was irgendjemand benutzen kann. Er meint, in Bezug auf Gott waren wir nicht oder sind wir nicht imstande, irgendetwas mit ihm anzufangen. Habt ihr schon mal gesehen, wie ein Toter versucht, sein Leben umzukrempeln? Das geht nicht. Jetzt denkt ihr vielleicht, das ist mir ein bisschen schwarz-weiß. Und ich muss gestehen, ich studiere jetzt seit 4 Jahren Theologie und im Prinzip lernt man hauptsächlich folgenden Satz, naja, da muss man differenzieren. Ich glaube, das ist in vielen Studiengängen so und das ist gut so. Weil wir leben in einer Welt, wo es zu viele Antworten gibt, die viel zu leicht gegeben werden und die viel zu einfach sind, um wahr zu sein. Und wo diese Antworten auch durch die Medien, durch die Presse gejagt werden und Leute ihnen hinterherlaufen. Deshalb ist es wichtig, dass wir hinschauen, differenzieren. Kann es wirklich so schwarz-weiß sein? Wir tot in unserer Schuld, Gott lebendig, kein Weg, Gott zu gefallen. Ist das wirklich so schwarz-weiß? Ich möchte an der Stelle einfach sagen, manchmal fordert das Wort Gottes uns heraus. Und ich möchte dich damit jetzt einfach mal herausfordern. das anzunehmen, dass der Tod, dieser Totalausfall, dieses Bild des Todes beschreibt, wie dieser abgewandte Spiegel sich zu Gott verhält. Du als Mensch bist eigentlich tot in Bezug auf Gott. Es ist ein Totalausfall. Da ist keine Gerechtigkeit bei uns und das wird sich wohl auch nicht ändern. Jetzt komme ich zu meinem zweiten G. Ihr erinnert euch, ich habe drei Gs im Text gesehen, an dem ich eigentlich das ganze Zentrum des christlichen Glaubens auf den Punkt bringen wollte. Das erste G war also Gottes Gerechtigkeit, die offensichtlich nicht unsere Gerechtigkeit ist. Der zweite Punkt ist Gottes Kraft. So heißt es im Text: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist eine Gotteskraft, die jeden rettet, der glaubt. Also wir reden von einem Toten, wo keine Gottesgerechtigkeit ist, und jetzt kommt diese Kraft ins Spiel. Lass uns das mal mit Inhalt füllen. Was bedeutet diese Kraft? Ich versuche das mal an einem Bild. Ich war gestern auf einer Hochzeit. Das war sehr schön. Es war ein alter Freund von mir und es ist ein super süßes Pärchen gewesen. Sind sie immer noch. Und sie haben beide Ja gesagt und es gab gutes Essen und Wein und gute Musik, also genau wie eine Hochzeit sein sollte. Und in dem Moment ist auf einmal, es war schon dunkel, der Strom ausgefallen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, wie wahrscheinlich ist das? Wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, dann ist das hin und wieder passiert, dass wir im Dunkeln saßen und eine Kerze angezündet haben. Ich weiß nicht, ob das an unserem örtlichen Kraftwerk lag, ob das in Marburg besser war. Inzwischen habe ich das Gefühl, die Stromversorgung ist hier so stabil, dass sowas gibt es einfach nicht mehr. Aber manchmal kommt es auch vor. Und jetzt stellt euch vor, ihr sitzt auf einer Hochzeit und es gibt keine Kerzen. Es ist schön beleuchtet, es ist abends, die Musik läuft im Hintergrund, ihr habt gerade gegessen, kommt ins Gespräch mit jemandem, den ihr gerade kennengelernt habt, habt vielleicht jemanden, den ihr sehr gut kennt, zur rechten Seite und es ist angeregt und schön und bald soll das Programm starten und auf einmal Duster. Ihr seht die Hand nicht mehr vor Augen. Alles weg. Und in dem Moment kommt so ein Gefühl der Hilflosigkeit auf. Und dann ist es egal, ob du Gast bist oder Bräutigam Best Man. Egal was für eine Stellung ihr in diesem ganzen Geschehen habt. Ihr könnt euch auf den Kopf stellen, ihr könnt in irgendwelche Pedalen treten, ihr könnt Handstand machen, ihr könnt euer Handy zücken. Der Strom wird nicht angehen. Es braucht in dem Moment eine Kraft. Zum Beispiel von einem Atomkraftwerk, was diesen Strom hinführt zu euch. Oder Windstrom, noch besser. Aber ich glaube, das Atomkraftwerk, das verdeutlicht das so gut. Es ist eine unbändige, unglaubliche Kraft, die es braucht, um diesen Zustand zu ändern. Ich muss jetzt gestehen, der Strom ist gestern nicht ausgefallen. Ich wollte euch hier nicht anflunkern. Ich hatte mir die Illustration vorher überlegt, aber das war für mich jetzt nochmal so greifbar, weil ich gestern schon wieder auf einer Hochzeit war und dann dachte, wow, das wäre ganz schön schlecht geworden. Also es braucht eine unglaubliche Kraft, vielleicht eine Gotteskraft. Und hier kommt die Lösung ins Spiel. Ja, wir können Jesus nicht einfach nur nachahmen und auf einmal werden wir von Toten zu Lebendigen, sondern in dem Moment braucht es eine Gotteskraft. Paulus schreibt im Römer Kapitel 8, Vers 11: Wenn nun der Geist von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Also letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Jesus auferweckt wurde von einem Geist, der Kraft hatte. Und Atomkraftwerke und Vulkane und alles große, kräftige, was wir uns vorstellen können, kommt da nicht ran. Es ist der Geist des Lebens. Und das zieht sich auch wie ein Faden durch das Wort Gottes. Das ist der Geist, der staubige Knochen sieht. Beim Propheten Hesekiel wird davon berichtet. Die tot daliegen, wo kein Fleisch mehr dran ist. Wo auf einmal der Geist Gottes kommt, der am Anfang alles, allem Leben eingehaucht hat. Und auf einmal bilden sich Knochen und Sehnen und Haut und auf einmal heben sich die Brustkörbe und aus diesen Knochen stehen Menschen auf, die lebendig sind. Das ist Gottes Kraft, das ist der Geist Gottes. Und weil wir Ostern feiern können, können wir wissen, das ist der Beweis, diese Kraft ist da und sie kann Leben schenken. Jesus lebt und wo er ist, ist auch diese Kraft Gottes. Also, was ist die gute Nachricht? Wir haben erstmal festgestellt, was Gottes Gerechtigkeit angeht, die wir hier im Text finden, ist bei uns Fehlanzeige. Das zweite ist, was die Kraft angeht, um uns quasi wieder zum Leben zu erwecken, diese Kraft, um es komplett zu verändern und umzukrempeln, die ist auch nicht in uns, aber es gibt sie in dem Geist Gottes. Es ist auch nichts, was wir haben, es ist nichts, was wir tun können. Und jetzt kann man sagen, okay, da ist Jesus, er ist gerecht, er hat die Gottesgerechtigkeit, der ist der Geist Gottes, er ist kräftig, kräftiger als alles, was wir uns vorstellen können. Aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Wie komme ich daran? Wie kommt das zu mir? Und da kommt das dritte G ins Spiel, den wir hier in diesem Text finden. Und das auch in jeder Übersetzung. Und zwar ist es der Glaube. Ich weiß nicht, was ihr mit dem Wort verbindet, Glaube, wenn ihr es hört. Es gibt so Definitionen, zum Beispiel eine, die sagt, das ist eine sehr christliche Definition, Glaube ist eigentlich so ein kindliches Vertrauen gegenüber einem Vater. Also wenn der Vater zu seinem Kind etwas sagt, kommt drauf an, in welchem Alter das Kind ist, aber in der Regel glaubt das Kind das dann, weil es sagt ja Papa. Und das ist Glaube. Man hört etwas und man weiß einfach, ich kann ihm vertrauen, das ist doch mein Papa. Oder eine andere Definition ist, es ist Gewissheit, die empfängt. Und jetzt ist es so, dass nirgendwo vertraglich festgelegt ist, dass wir da irgendwie rankommen könnten an die Kraft und an die Gerechtigkeit durch den Glauben. Aber dann kommt da dieses Wort von Paulus wieder rein. Jesus ist, als wir nach Lage der Dinge noch schwach waren, für Gottlose gestorben. Hier ist von einer Gnade die Rede, hier ist von einem Geschenk die Rede, hier ist davon die Rede, dass wir das nie hätten hervorbringen können und dass wir es nicht müssen, weil Glaube heißt, zu empfangen. Jeder wird gerettet, der glaubt. Das ist eine gute Nachricht. Ich möchte noch kurz zum Schluss darauf eingehen, was denn Glauben, worum geht es? Geht es darum zu glauben, dass Jesus da war, dass er ein guter Lehrer war, worum geht es? Es geht darum, zu glauben, dass an dem Tag, an Karfreitag, als ein Mann an einem Kreuz hing, Gottes Gerechtigkeit dort hing. Was wir nie hätten haben können und nie hatten. Es geht darum, dass da ein gerechtes Opferlamm gekommen ist. Dass da jemand gekommen ist, der gesagt hat, ich komme direkt von Gott, ich habe die perfekte Gerechtigkeit und ich gebe das alles hin, weil ich will, dass du sie haben kannst. Ich will, dass du an mich glauben kannst. Ich will, dass du glauben kannst, dass ich von Gott komme und alles bringe, was es braucht, damit du gerecht bist, damit diese Schuld weggetan wird, ins tiefste Meer geworfen. Es ist eine Gnade, die jeden rettet, der glaubt. Glaub, wenn du glaubst, wenn du glauben kannst, dass Jesus gerecht war. Und ich lade dich ein, da auch das Wort Gottes auf den Prüfstand zu stellen, in die Bibel zu schauen, so kritisch wie du sein willst. Und genau hinzuschauen und zu fragen, wer war dieser Mann? Hat er wirklich diese Gerechtigkeit gebracht? Kam er wirklich von Gott? Und ich glaube, dass in dem Moment etwas passiert, was man sich nie hätte träumen können. Und zwar, dass die widerspenstigen Spiegel zurechtgerückt werden. Und dass wir dort das perfekte Abbild Gottes haben, das sagt der Hebräerbrief. Was wir nicht sein konnten, das ist er. Und er hing dort am Kreuz. Aber er blieb da ja nicht hängen, deshalb hängt er ja auch kein Körper. Also ich weiß nicht, wenn jemand von euch aus einer katholischen Tradition kommt und es gewohnt ist, dass der Körper da hängt, es hat auch seinen Sinn, aber ich finde, ein Kreuz ohne Körper ist viel ermutigender, weil ich in dem Moment weiß, die Gottesgerechtigkeit hängt nicht mehr am Kreuz. Sie ist auferstanden. Und da, wo Jesus ist, da ist sein Geist. Da, wo sein Geist ist, da ist Jesus. Und wir haben diesen Gottesdienst begonnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben diesen Geist eingeladen. Das heißt, Jesus ist heute hier. Und ich glaube, in vielen von uns lebt dieser Geist des Lebens. Diese Gotteskraft lebt in dir. Aber vielleicht kannst du das von dir auch nicht sagen. Vielleicht sitzt du hier und denkst, nein, diese Schuld ist in meinem Leben und diese Kraft habe ich noch nicht erfahren. Dann sage ich dir, heute ist ein guter Tag. Es ist eine gute Nachricht da. Denn die Gottesgerechtigkeit ist in Jesus. Die Gotteskraft ist in seinem Geist. Und du kannst ein Kind Gottes werden. Du kannst diesen Geist empfangen. Durch den Glauben, der empfängt. Und das geht einfacher, als man denkt. Es geht darum, dass du glaubst. Es geht darum, dass du überlegst, wer ist Jesus für dich? Und dass, wenn du zu dem Punkt kommst, ich kann das glauben. Ich glaube, er ist der Sohn Gottes. Ich glaube, er hat alle Gerechtigkeit erbracht, die ich nicht hätte bringen können. Und ich glaube, dass er Kraft hat, auch wenn ich davon noch nichts erfahren habe. Ich will sie. Dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst vielleicht nach vorne kommst. Ich denke zu Esther oder zu mir oder zu Matthias und einfach für dich beten lässt. Dass du einfach vielleicht mit uns redest und auch Zweifel teilst, die du vielleicht hast. Und dass wir dann das vielleicht mit dir vor Gott bringen können. Dass wir einfach sagen können, Gott, hör das jetzt und sende deinen Geist. Schenk deinen Geist, schenk deine Gerechtigkeit, schenk deine Kraft. Krempel diesen Menschen um. Und ich kann euch sagen, es ist das Beste, was es in dieser Welt geben kann. Amen.